Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo liebe Zuhörer.
Ja, wir sind wieder da.
Wir schon wieder. Genau. Und heute mit einem, weiß nicht, ob ich das cool beschreiben will, aber ein wichtiges Thema, betrifft wieder ganz viele Leute. Denn wir sprechen über Blutfette, so allgemein gesprochen.
Genau, über Dyslipidämie. Leider in Deutschland ein sehr relevantes Thema.
Ja.
Ja.
Genau, und dadurch, dass das Thema so, wenn man damit Probleme hat, dass es so viele Folgeeffekte hat, Atherosklerose und sowas, wir werden das alles nochmal ansprechen, ist es eben wichtig, dass man Bescheid weiß, wie die persönlichen Blutfette so sind, gerade im Alter. Und dazu wollen wir euch heute etwas aufklären.
Genau, dann natürlich wieder über die verschiedenen Medikamente sprechen und vielleicht auch über nicht-medikamentöse
natürlich.
Maßnahmen. Ja.
Genau, auch über so ein bisschen so eine Risikotabelle, die man sich vielleicht mal anschauen kann und so. Genau, also Statine vielleicht nochmal kurz so genannt, sagen vielleicht viele was. Deswegen, ja, wenn euch dahingehend irgendwas interessiert, dann bleibt dran und viel Spaß.
So, und dann würde ich sagen, starten wir mal in die Folge, vielleicht am besten mit der Pathophysiologie. Ich weiß, fürs zweite Staatsexamen habe ich diese ganze Kaskade gelernt und dieses ganze LDL, VLDL.
Was geht wohin?
HDL
wieder zurück und dann,
Das war richtiger Pain, das zu lernen.
Ja.
Also wir haben das jetzt hier für euch ein bisschen in abgespeckter Variante. Und genau, vielleicht fangen wir mal an. LDL, HDL, das sind ja so Buchstaben, die hat man schon mal gehört, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und zwar geht es da um das Low-Density-Lipoprotein, also geringe Dichte. Und ja, es gibt LDL und es gibt HDL. Und H ist dann im Endeffekt
High-Density-Lipoprotein, genau. Und vielleicht können wir da noch mal kurz, weil das sind die beiden, die man sich generell halt im Blut anschaut. Deswegen wollen wir darauf eingehen und die sind halt auch wichtig. Genau, was macht jetzt LDL? LDL kann halt in hohen Mengen im Blut viel Cholesterol freisetzen. Genau. Und beim HDL ist es eben so, dass es Cholesterol aufnehmen kann. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen runtergebrochen. Aber deswegen sagen manche, dass so HDL das Gute ist und LDL das nicht so Gute. Grundsätzlich für uns oder für euch ist es halt wichtig, dass man sich eben das Verhältnis von beiden anschaut.
Richtig.
Genau.
Ja, und dann starten wir mal. Marie hat ja schon gesagt, bei hohen Mengen LDL wird viel Cholesterol freigesetzt. Außerdem ist es so, und es kommt zu diesen arteriosklerotischen Plaques. So. Und das passiert, indem praktisch das LDL und Fett eingelagert werden in das Endothel und dort dann oxidiert wird. Also das LDL wird oxidiert zu Ox-LDL. Und dann ist da ja was im Endothel, was sozusagen da nicht hingehört. So, und dann kommen natürlich Immunzellen, in dem Fall Makrophagen. Und die phagozytieren das Ganze und werden dann zu Schaumzellen.
Genau, und die bilden dann eben Ablagerungen auf dem Endothel. Und vielleicht habt ihr euch ja mal schon mal so Videos angeschaut, wie sich so ein Thrombus bildet oder wie der sich löst. Es ist quasi dann eben so, dass sich das immer weiter auflagert, zusammen mit halt Schaumzellen, Fetten dazwischen. Genau, und die bilden dann halt im Endeffekt dann diese Arteriosklerose. Und was jetzt halt Blödes oder was man dann meistens auch schon mal gesehen hat, ist, wenn jetzt sich so ein Thrombus ablöst, also wenn wir eine Ruptur haben, das heißt, ja, ich weiß noch, in einer Folge haben wir das schon mal so ein bisschen erklärt, wenn sich so eine Schulter löst von diesem Plaque, manchmal sind es auch nicht mal die ältesten, sondern es können auch manchmal gerade welche sein, die sich bilden, weil die noch nicht so fest sind, ne? Genau, dann gehen die halt in die Blutbahn und das ist dann halt lebensgefährlich.
Genau, ich glaube, bei KHK sind wir da ein bisschen drauf eingegangen, weil das ja auch Arteriosklerose in den Herzkranzgefäßen ist.
Genau.
Ja, und jetzt fragt man sich, okay, und wie passiert sowas jetzt? Gibt es da irgendwie Risikofaktoren oder so? Und da, Marie hat schon in der Einleitung angesprochen, gibt es so einen Score. ein Score-Chart. Und damit kann man im Endeffekt ein 10-Jahres-Risiko für eben tödliche kardiovaskuläre Erkrankungen berechnen. Und das ist eben hier dann auch wichtig. Und da zählt das Gesamtcholesterin eben auch mit rein. Es gibt verschiedene Parameter, die da mit reinzählen und die mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Und das Gesamtcholesterin ist eben auf jeden Fall ein großer Punkt dabei.
Genau, also man schaut sich Gesamtcholesterin an, dann schaut man sich den Blutdruck an, dann schaut man sich zum Beispiel auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern an, aber auch, ob man Raucher oder Nichtraucher ist. Also da vielleicht einfach nur noch mal so ein paar Punkte, die halt einfach da mit beachtet werden. Und dann kann man quasi sich das genaue Gesamtcholesterin anschauen und eben das jeweilige Alter und kann dann halt eben in diesem Scoresheet schauen, okay, ist jetzt mit meinem Gesamtcholesterinwert, bin ich da jetzt eher schon im roten Bereich, weil ich halt Raucher bin oder nicht? Und bin ich halt vielleicht doch eher noch im grünen Bereich und es ist jetzt vielleicht eher das Risiko etwas geringer. Also das macht meistens der Arzt, meistens, dass er da reinschaut oder dass er das halt kennt.
Aber man muss sagen, Theoretisch ist das schon für den Laien auch machbar. Also ihr seht dann, ihr könnt euch das ja mal angucken. Wir können euch mal einen Link in die Shownotes setzen.
Mhm.
Und Marie hat ja schon von den Farben gesprochen. Da stehen auch Zahlen über diesen Farben. Das sind dann im Endeffekt eben die Prozente, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in den nächsten 10 Jahren ein kardiovaskuläres, eventuell tödliches Ereignis haben kann.
Mhm.
Also generell, Männer haben ein höheres Risiko als Frauen. Das sieht man in dieser Tabelle auch ganz schön. Raucher haben natürlich ein höheres Risiko als Nichtraucher. Und genau, dann geht das von 0% bis hoch zu 45%, so ungefähr. Und ja, genau, da könnt ihr auf jeden Fall mal auf den Link klicken und euch das mal anschauen.
So, und dann wollen wir euch nochmal einen kurzen Überblick über so allgemeine Laborwerte geben. Aber wie gesagt an der Stelle, das schwankt sehr je nach Risiko. Also es soll euch nur eine grobe Orientierung geben, in welchen Milligrammbereich pro Deziliter wir uns so bewegen, weil das einfach interessant ist, finde ich. Genau, und da wollen wir einfach einmal mit dem LDL anfangen. Also das sollte grundsätzlich so unter 160 Milligramm pro Deziliter sein. Aber wie gesagt, ne, es sind alles immer Referenzbereiche. Dann beim HDL ist es wichtig, dass wir hier zwischen Frauen und Männern erstmal grundsätzlich unterscheiden. Und bei Frauen kann das so zwischen 45 bis 65 Milligramm pro Deziliter sein und bei Männern etwas niedriger, also 35 bis 55 Milligramm pro Deziliter.
Genau, und wir haben ja dann auch schon das Gesamtcholesterin angesprochen und hier ist es auch nochmal wichtig, dass auf jeden Fall auch aufs Alter geachtet wird. Also da gibt es so eine Range von 170 bis 240 Milligramm pro Deziliter, je nachdem wie alt Patienten sind und genau.
Also wenn man jünger ist, dann eher unter 170 und nach dem 40. Lebensjahr unter 240. Und dann gibt es ja noch die Triglyceride, ne? Mhm. Also das ist auch wichtig. Die sollten so unter 200 Milligramm pro Deziliter sein. Also wie gesagt, bezieht aber bitte immer so den Referenzbereich mit ein und sieht es halt nur so als als kleine Orientierung. Genau, und dann wollten wir noch kurz auf einen Parameter eingehen, das ist Lipoprotein A. Und das ist sehr interessant, denn Lipoprotein A ist ein Low-Density-Lipoprotein, also ein LDL, ähnliches Lipoprotein, das eben noch zusätzlich Apolipoprotein A enthält, was dann kovalent gebunden ist, aber sich halt in der Struktur und Eigenschaft von LDL unterscheidet. Also Apolipoprotein A, wir machen das hier gerade extra etwas abgeschwächter, damit ihr euch, damit euch das alles nicht so verwirrt. Also wir könnten da pathophysiologisch noch sehr in die Tiefe gehen, aber Apolipoprotein A ist eben ein Transportprotein, was eben auch Triglyceride und Cholesterin transportieren kann an der Stelle. Jetzt aber wieder zurück zu Lipoprotein A. Das ist eben interessant, weil man diesen Wert halt einmal im Leben bestimmen sollte, weil er eben es ist halt so ein Parameter, der so ein bisschen angeben kann, ja, wie das Arteriosklerose-Risiko und generell Risiko ist.
Genau. Für kardiovaskuläre
Erkrankungen. Genau, und der sollte eben unter 50 Milligramm pro Deziliter sein. Aber wie gesagt, den muss man nur einmal im Leben bestimmen. Genau, und deswegen auch spannend und interessant.
Genau, und jetzt vielleicht für die Apothekenpraxis. Wir sind ja auch immer Fans davon, dass die Apotheke sich möglichst viel im Gesundheitsbereich beteiligt. Und in der Apotheke kann man eben auch das Gesamtcholesterol messen. Da gibt es so Geräte, wir nennen jetzt mal keinen Namen, aber gibt es so Geräte mit einfach Messstreifen und dann kann eben auch in der Apotheke der Cholesterolwert bestimmt werden. Mhm. Was ich auf jeden Fall auch sehr gut und sehr praktisch finde. Und ja, vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen Risiken erklärt und Pathophysiologie erklärt und kommen dann jetzt mal dazu, was man denn eigentlich überhaupt alles so machen kann.
Genau, also in der Apotheke würde man jetzt quasi erstmal anfangen, dass man den Kunden fragt, wie er denn sich zum Beispiel gerade ernährt oder ob man erstmal vielleicht über diese etwas sanftere Schiene, dass man da vielleicht die Blutwerte etwas senken kann, dass man zum Beispiel sich eher von wenig gesättigten Fettsäuren ernährt, also so Palmöl, Bratfett.
Ja, vor allem halt die tierische ja. Fette halt vermeiden. Pflanzliche sind dann noch auf jeden Fall die bessere Wahl. Auch Stichwort Mittelmeerdiät.
Genau, also da kann man ganz gut die ungesättigten Fettsäuren quasi einbringen, also in Lachs zum Beispiel und so viel Omega-3-Fettsäuren.
Genau, darauf kommen wir auch später nochmal als Therapie. Aber ja, einfach halt fett reduziert und viel Gemüse und vor allem auch viel Ballaststoffe. Denn genau. Ballaststoffe können auch Cholesterol binden. Und Marie hat tatsächlich hier so Prozente gelernt für ihr Staatsexamen. Bis zu 15% kann man tatsächlich die Senkung des Cholesterins erreichen.
Mit Ballaststoffen. Also vielleicht nochmal, wo sind viele Ballaststoffe drin? Flohsamen, Leinsamen, fällt dir noch was ein?
Auf jeden Fall Vollkornprodukte, Dinkel, Hafer, diese Dinge.
Genau. Und da an der Stelle, wie gesagt, nur wenn ihr Flohsamen und sowas zu euch nehmt, denkt immer daran, viel zu trinken, weil das eben sonst zum Darmverschluss führen kann. Das wollen wir an der Stelle nur gesagt haben.
Oder erstmal, nicht ganz so krass, einfach richtig. Nur die Verstopfung. Wir wollen nicht gleich übertreiben.
Nein, aber es braucht ja Wasser, weil es aufquillt und das darf man da an der Stelle einfach nicht vergessen. Genau, und auch die Prozente sollen jetzt erstmal, wie gesagt, nur so eine Richtlinie sein, aber ich finde es einfach ganz interessant.
Ja, vor allem, wenn wir das nachher vergleichen mit den Medikamenten, dann sind die 15% von den Ballaststoffen schon gar nicht so verkehrt und es ist einfach ja auch schön für die Patienten, wenn sie nur durch Ernährung so viel schon erreichen können.
Genau, meistens ist es halt, das ist immer so eine tragische Diskussion, schwerer als einfach nur eine Tablette zu nehmen.
Ja, leider. Aber es ist halt irgendwie langfristiger und es ist so, also.
Voll. Also ich finde alleine, wenn man probiert, da gibt's ja so süße Regeln, dass man sich zum Beispiel den halben Teller immer erstmal voller Gemüse tut. Dann macht man ein Viertel vom Teller, macht man.
Ah ja, diese Regeln.
Macht man Kohlenhydrate und das andere Viertel sind dann Fette. Und dann doch. Proteine fehlen noch.
Stimmt.
Proteine sind ein anderes Viertel. Oder ein
Drittel. Marie's Teller hat mehr als
eins. Aber ja, ihr wisst so ungefähr, wenn ihr euch das aufteilt wie so eine Uhr und dann macht ihr das Protein einfach oben drauf in die Mitte.
Ja, das klingt gut. Proteine sind eher am wichtigsten.
Ja, aber ist so. Also genau, also einfach ein kleiner Anteil Kohlenhydrate und dann sättigt meistens ja auch schon die Salatbeilage relativ, macht einfach voll, weil man viel davon essen kann. Und wenn man das allein schon beachtet, dann wäre schon viel geholfen. Aber wir verstehen, dass das so eine Lebensstiländerung den meisten Leuten sehr, sehr schwer fällt. Bei Diabetikern ist es ja ähnlich. Das schränkt einen halt jeden Tag ein und deswegen ist die Umstellung da für die meisten schwierig. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt jung oder nicht jung seid, aber ich finde so 40, 45-Jährige, die haben meistens da auch nochmal voll den Drive und entwickeln dann da so total den Antrieb, weil viele wollen ja auch keine Medikamente nehmen. Bevor wir jetzt dazu kommen. Ja.
Genau. Wenn jetzt aber wir dabei sind, dann wollen wir mal in die Leitlinie schauen und haben jetzt so zwei verschiedene Herangehensweisen. Und zwar, es gibt halt eine Prozentanzahl, genau wie bei den Ballaststoffen und der Ernährung, wie weit der Spiegel gesenkt werden darf. Oh, Spiegel dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, die Konzentration gesenkt werden darf. Und es gibt zwei Strategien. Und zwar, die eine nennt sich Fire and Forget. Also man gibt eine fixe Dosis eines Medikaments Oder es gibt die Treat to Target, also man möchte unbedingt den und den Cholesterolwert erreichen. Und tatsächlich laut Leitlinie gibt es für Fire and Forget, also für einfach eine fixe Dosis, mehr Evidenz gegenüber dieser Maßnahme Treat to Target. Mhm. Was ich ganz interessant finde, weil eigentlich würde man ja denken, wenn man sich sozusagen so einen Bereich aussucht, da soll es hingehen, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber die Evidenz scheint mehr für diese fixe Dosis zu sprechen.
Genau, deswegen haben wir ja jetzt auch die genauen Serumkonzentrationen nicht so genau ausgeführt, einfach nur, dass man das irgendwie im Blick hat sozusagen. Und ich finde es ja auch interessant, bei Diabetikern ist es ja auch ähnlich, dass man jetzt den HbA1c-Wert dass man den ja jetzt auch immer, also nicht schwammig sieht, aber dass man ihn, also dass man den Patienten zum Beispiel auch viel mehr damit einbezieht, wie tief man den wirklich haben will. So, aber genau.
Anderes Thema.
Aber
es ist gar nicht so weit weg. Diabetes, ja. Wenn man an metabolisches Syndrom denkt.
Genau, wenn wir das vielleicht noch einmal kurz erklären. Also
sind im Endeffekt alle so. Alle Erkrankungen, die durch schlechte Ernährung und wenig Bewegung kommen, finde ich.
Also richtig. Also Bluthochdruck,
Diabetes, Arteriosklerose.
Und die Folgen davon.
Ja.
So. Und das ist halt einfach ein Problem der heutigen Zeit. Also ich glaube, wenn ihr nur so in die USA denkt, da ist es noch viel symbolischer, das metabolische Syndrom. Also ich glaube, da könnt ihr euch Leute vorstellen, die da drunter fallen. Und es ist ja auch so eine neumodische Erkrankung, die jetzt halt sehr viele Folgeerkrankungen hervorruft. Mhm.
Definitiv. Und mittlerweile ist ja auch ein Problem, dass einfach die Kinder auch schon sehr betroffen sind.
Genau. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass man das nicht entwickelt.
Mhm.
Aber ich glaube, jetzt haben wir irgendwie alles drumherum dazu erzählt. Das war schon wieder mehr, als wir dachten, ehrlicherweise. Wir fangen mal mit der allergrößten Gruppe, also nicht allergrößten, aber
die bedeutendste.
Ja, also auch so verschreibungstechnisch, das sind nämlich die Statine.
Genau, die Statine sind HMG-CoA-Reduktase-Hemmer. HMG-CoA ist ein Enzym, was sozusagen wichtig ist für die LDL-Produktion und das wird hier gehemmt. Und zwar ist es so, dass die Cholesterinsynthese so funktioniert, dass aus HMG, wir ersparen euch jetzt hier die Wörter, Mevalonsäure wird. Und wenn das blockiert wird, dann entsteht weniger LDL. Und wir haben ja gesagt, LDL wollen wir nicht so viel haben. Und durch weniger LDL gibt es dann auch noch den Mechanismus, dass mehr LDL-Rezeptoren exprimiert werden.
Ja.
Dadurch mehr LDL in die Zellen kommt.
Und weniger, also weniger frei rumschwimmt.
Genau, im Blut ist, weniger Plaques verursachen kann, ETC.
Richtig. Genau, weil im Endeffekt, das hatten wir ja erklärt, ist das freie LDL, was dann oxidiert und sozusagen aufschwimmt, das Doofe. Und wir wollen euch jetzt einmal ein paar Substanzen nennen. Da kennt man zum Beispiel Simvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Fluvastatin. Genau, das war's eigentlich.
Genau, das sind so ein bisschen ja die älteren,
richtig,
die auch weniger potenten. Deswegen ist es hier wichtig, dass die von den Patienten abends eingenommen werden, da die Cholesterolproduktion in der Nacht am höchsten ist und diese Arzneimittel eben nur eine kurze Halbwertszeit haben.
Ja.
Also, und Marie hat ja auch wieder Prozente für uns.
Genau, da haben wir so ungefähr eine LDL-Senkung von 20-30%. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar andere. Das ist zum Beispiel Atorvastatin, Rosuvastatin. Sagen wir liebevoll immer Rosu zu, also in der Apotheke. Ganz
echt?
Oft. Doch, also du hast auch schon ganz oft gesagt Rosu.
Rosu, nein.
Doch.
Nein.
Mann. Doch, habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall. Dann, und Pitavastatin. Und das sind jetzt eben hochpotente Statine. Und die können dann sogar die LDL-Konzentration bis zu 50% senken.
Genau, was noch wichtig oder interessant ist, es gibt auf jeden Fall eine Studie, ich meine, die hieß Low-Star-Studie. Die hat Atorvastatin und Rosuvastatin verglichen, auch in Bezug auf einerseits die Potenz, aber auch die unerwünschten Wirkungen.
Mhm.
Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das mal angucken. Was hier auch noch interessant ist bei den High-Potency-Statinen ist, dass die auch noch systemische und pleiotrope Effekte haben.
Mhm.
Das heißt, die verbessern die Endothelfunktion, reduzieren Sauerstoffradikale, sind antiinflammatorisch, antithrombogen. Also habe tatsächlich einen Kollegen in der Apotheke gehabt, der überlegt hatte, einfach so, also man muss sagen, der war jetzt experimentierfreudig, aber der einfach so, hat er natürlich nicht gemacht, aber die Überlegung war da, einfach so, ich meine, es war Atorvastatin oder Rosuvastatin, einzunehmen, weil es eben so viele positive, vorbeugende Effekte hat.
Ja.
Ja, das keine, wollen wir nicht empfehlen.
Keine Empfehlung an aber der Stelle.
Aber ich fand es eine ganz witzige Sache.
Ja. Genau. Und dann müssen wir natürlich auch noch jetzt zu einem negativen Effekt kommen, den halt einige Patienten je nach Präparat und je nach eigener Enzymausstattung, aber da kommen wir gerade zu. Und wie gesagt, also es hängt immer vom Körper natürlich selber ab, sind nämlich die unerwünschten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel GT-Nebenwirkungen. Und jetzt hier der wichtigste Punkt, Myopathien.
Genau. Man muss dazu sagen, Myopathien sind ja generell erstmal nur Probleme. Es gibt sowohl die Myalgie als auch die Myolyse. Mhm. Und Myalgie sind sozusagen einfach Schmerzen der Muskeln. Das kann auftreten. Das ist jetzt aber noch nichts Lebensbedrohliches im Gegensatz zur Myolyse, weil Myolyse, vielleicht auch so Rhabdomyolyse, sagt dem einen oder anderen was, das ist ja wirklich, die Muskeln lösen sich auf. Und das Problem hierbei ist gar nicht unbedingt, dass die Muskeln sich auflösen, sondern dass die Niere damit halt überfordert ist und dadurch kaputt geht.
Ja.
So, und deswegen ist es wichtig, dass man zum einen auf ZYP-Wechselwirkungen hinweist, ZYP3A4 bei Statinen super wichtig.
Zum Beispiel Ketoconazol oder...
Das fällt uns ganz viel ein.
Ja, aber einfach nur Sachen oder also es sind ja ZYP3A4-Hämmer, die eben verhindern, dass das Statin jetzt abgebaut wird. Heißt, ihr habt einfach höhere Konzentrationen im Blut und natürlich dann auch ein höheres Risiko, dass toxische Konzentrationen erreicht werden. Und dann eben auch ein höheres Risiko, dass zum Beispiel sowas wie Rhabdomyolyse entsteht.
Genau. Wichtig ist es, die Patienten auf Muskelkrämpfe und auch Verfärbung des Urins, und zwar so dunkel, trüb und schaumig hinzuweisen. Dann sollen sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und dann wird der CK, also die Kreatinin-Clearance, bestimmt.
Mhm.
Und das ist eben ein Wert, der wichtig ist für die Nierenfunktion.
Ja, genau. Kann aber auch schon bei Sport zum Beispiel manchmal erhöht sein.
Definitiv.
Vielleicht, also die genauen Werte sagen wir, also jetzt nicht nochmal, aber einfach nur super wichtig, dass man darauf achtet oder das mit dazu sagt, wenn man sowas abgibt. Also je nachdem. Ja.
Genau. Und wenn wir jetzt so sehr starke, hohe Konzentrationen haben, nur dass ich es mal gehört habe, könnte man überlegen, Ubichinon als Antidot einzusetzen.
So, das waren die Statine. Dann atmen wir jetzt einmal kurz durch und gehen zu den Resorptionshemmern. Also hier geht es jetzt darum, dass der Cholesterol-Carrier gehemmt wird in der Membran und dass eben die Resorption, die Aufnahme gehemmt wird.
Genau, vielleicht in den Erythrozyten noch wichtig,
genau,
die Membran.
Ja.
Genau, der Vertreter hier wäre vor allem Ezetimib. Gibt es auch in Kombination mit Simvastatin, weil das Ganze wird oft als Add-on auch eingesetzt.
Genau, also wenn man quasi jetzt mit der Statintherapie nicht ausreichende Effekte erzielt hat, entscheidet natürlich der Arzt, ne? Aber genau, deswegen wird es dann manchmal noch kombiniert, sogar wie gesagt dann mit Simvastatin. Eine Nebenwirkung kann zum Beispiel sein, dass die Transaminasen der Leber steigen. Genau. Dass man da drauf achtet.
Beim Arzt einfach überwachen. Und hier können wir so 15-20% Reduktion erreichen. Ich meine, man kann dann natürlich überlegen, Ballaststoffe erreichen auch 15%.
Ja.
Nur noch mal so einfach, weil es gibt schon auch viele Patienten, die sich beschweren, dass sie viel nehmen müssen.
Richtig.
Also dann kann man doch mal über die Ernährung vielleicht nachdenken.
Ja, es gibt ja auch viele Apotheken, die bieten Ernährungsberatung an.
Richtig, ich habe das einfach so gemacht in der Beratung.
Ich weiß, ja.
Das war wirklich cool, habe ich auch echt öfter gehabt.
Oh, ich finde Ernährungsberatung, das wäre auch so eine Dienstleistung, die ich super gerne in der Apotheke anbieten würde. Da würde ich mich gerne auch spezialisieren. Das fand ich schon als so 16-Jährige immer total spannend. Und dass wir das so einfach so mit dazu machen, finde ich super.
Ja.
Ja.
Gut, wir kommen noch zu zwei Gruppen, die wenig eingesetzt werden, weil es schlechte Evidenz und Verträglichkeit gibt. Zu Anfang?
Anionaustauscher, die sind Hemmstoffe der Gallensäure-Rückresorption. Also Gallensäure, vielleicht können wir das nochmal dazu sagen, emulgiert Fette. Genau. Und wenn wir jetzt die Rückresorption hemmen, haben wir mehr Gallensäure.
Richtig.
So, ne, da müssen wir es einmal kurz erklärt haben. In der Apotheke riesige Packungen. Weißt du noch?
Nee.
Cholestyramin.
Ich habe das kaum abgegeben.
Okay, ich hatte das viel, weil wir haben Heime gemacht. Also deswegen.
Ja, guck mal, ich hatte ja nur Drogis.
So unterscheidet sich das auch irgendwie spannend, oder? Was Apotheken so unterschiedliche Schwerpunkte haben. Auf jeden Fall, das ist eine riesige Packung. Das sind nämlich Beutel. Das sind Beutel, die man einrühren muss. Deswegen, da hast du eine große Packung.
Wusste ich gar nicht.
Genau, also Cholestyramin habe ich an der Stelle schon genannt. Und es gibt noch Cholesevelam. Ja, und UAWs, also Nebenwirkungen sind zum Beispiel GIT-Nebenwirkungen, also Übelkeiten und Fettstuhl.
Mhm. Ist ja klar, es wird mehr Fett ausgeschieden.
Ja,
dann
genau. Es wird mehr Fett emulgiert sozusagen. Und Wechselwirkung?
Genau, da muss man auf jeden Fall einen Zeitabstand beachten. Zum Beispiel mit so Dingen wie digitales Kumarine, wo es wirklich gefährlich wird, wenn die auch zu hoch dann ja. Die Konzentrationen werden. Also da würde ich einen 4-stündigen Zeitabstand auf jeden Fall dazu sagen.
Mhm.
Genau.
Dann haben wir noch die Fibrate und das sind jetzt PPAR-Alpha-Agonisten, nicht
richtig.
Gamma.
Richtig, Gamma war Diabetes.
Woher kennen wir PPAR-Gamma? Oh Leute, ihr seht, es ist noch so frisch alles.
Das sind doch die Glitazonen, oder?
Ja, Pioglitazonen. Ja.
Rosi.
Ja, aber das würde ich nicht, das war No-Go bei mir in der Prüfung, weil das wurde vom Markt genommen.
Ja.
Rosi. Aber seht ihr, ich hoffe, dass das nie weggeht, dass man so ein Thema ist. Aber ich glaube, es geht weg. Aber
ich glaube, weil wir gerade über die Schwerpunkte auch gesprochen haben. Also zum Beispiel, ein Kollege bei mir meinte, von Diabetes hat er gar keine Ahnung. Und ich meine, ich finde es ganz sinnvoll, wenn man sich dann halt auch so dazu positioniert, weil man kann als Apotheker nicht alles wissen.
Nein.
Das haben wir spätestens beim Lernen fürs dritte Staatsexamen gemerkt.
Ja.
Ich meine, man weiß halt, wo man sich informieren kann. Man hat auch die Abda-Datenbank und alles. Aber so viel dazu. Aber die PPAR-Alpha-Agonisten sind die Fibrate. Und hier werden Lipoprotein-Lipasen aktiviert. Also Lipasen, wieder Enzyme, die sozusagen die Lipoproteine auflösen, Lipase. Und unsere Fibrate sind zum Beispiel Betzafibrat, Phenofibrozil und Gemfibrozil.
Genau. Und bei den Nebenwirkungen haben wir wieder GIT-Nebenwirkungen. Und wir sollten hier darauf achten, dass sie mit den Statinen wechselwirken.
Genau. Vor allem, wenn vielleicht irgendwelche Ärzte dann denken, sie würden jetzt hier noch was Gutes dem Patienten tun. Das ist dann auf jeden Fall nicht so gut.
Ja.
Schön gesagt, oder?
Genau. So, und jetzt kommen wir zu einem Antikörper, den ich habe ihn immer falsch ausgesprochen, aber ich finde den, der ist schon cool. Also in der Vorlesung fand ich ihn cool.
Okay.
Fandst du ihn nicht cool? Okay,
ich weiß nicht, ob ich Antikörper cool finde. Also
es ist ein PCSK9 Antikörper. Der nennt sich Ovolokumab. Ich hatte den einmal in der Apotheke, habe ich abgegeben.
Ja? Mhm. War der teuer?
Der ist arschteuer.
Eben.
So.
Und deswegen wird er auch nicht von der GKV übernommen. die werden verschrieben bei Statinunverträglichkeit oder unzureichender Therapie mit anderen. Also
dann wird er übernommen.
Genau.
Aber nicht in der Erstlinie.
Nee.
Also ihr braucht jetzt nicht zum Arzt gehen und sagen.
Den hätte ich gerne, ja.
Könnt
ihr machen, müsst ihr aber selber zahlen.
Genau, vielleicht einmal nochmal zum Wirkmechanismus. So, also, wir müssen uns jetzt nochmal kurz sammeln. Also, PCSK9 ist eine Serinprotease und die bindet eigentlich an LDL-Rezeptoren auf der Oberfläche von Leberzellen. Und dann würden diese LDL-Rezeptoren dadurch abgebaut werden. Was wir jetzt machen, wenn wir diesen Antikörper haben, der eben auf dieses Enzym geht, binden wir das quasi, das zirkulierende PCSK9, also diese Serinprotease. Und deswegen kann die eben dann nicht mehr daran binden. Und wir verhindern eben dadurch, dass LDL-Rezeptoren abgebaut werden.
Genau, und diesen Mechanismus hatten wir ja schon mal. Wenn wir eben mehr LDL-Rezeptoren haben, kann mehr aufgenommen werden in Zellen. Wir haben weniger zirkulierendes LDL im Blut. Perfekt.
Sehr gut.
Man macht Daumen hoch. Gut, und dann, ich weiß nicht, kennst du Arzneitelegramm? Nein?
Ich wollte dich gerade fragen, was es ist.
Also Arzneitelegramm ist so eine Seite, die hat mein Kollege mir gezeigt in der Apotheke. Mhm. Die sind eher ein bisschen konservativer, würde ich sagen.
Okay.
Aber das ist immer auch eine ganz gute Quelle, da braucht man halt einen Zugang, aber um sich zu informieren. Die raten davon ab und auch aus ökonomischer Sicht wird abgeraten von Bempedoinsäure.
Mhm.
Genau, theoretisch wäre der Mechanismus so, dass die ATP-Citratlyase gehemmt wird. Also Citrat wird nicht zu Acetyl-CoA und das ist dann wichtig später mit HMG-CoA und so, das haben wir ja schon kurz mal angeschnitten. Und in zwei Schritten wird hier eben die Cholesterolsynthese gehemmt. Es gibt aber auch relativ viele Nebenwirkungen. Und wie gesagt, es wird nicht dazu geraten, unbedingt das Ganze zu verabreichen.
Ja, nur halt Statinintoleranz oder ganz, ganz seltene Fälle, aber.
Dann würde ich ehrlich gesagt aber lieber PCSK9.
Ja. Genau, soll der Arzt entscheiden, ne? Ihr wisst. Ja,
richtig.
Genau, dann, das hatten wir auch in der Uni. Erinnerst du dich?
Ja,
das ist auch cool. Inclisiran wird subkutan alle 6 Monate appliziert und
da wird dann die siRNA, also das ist siRNA so, und dadurch wird die PCSK9, kennen wir ja jetzt, mRNA gespalten und bedeutet im Endeffekt, es gibt weniger PCSK9.
Also auch eine hemmende Funktion von dieser Serinprotease, die wir gerade so schön.
Was halt hier ganz schön ist, ist subkutan alle 6 Monate, ist natürlich für die Adhärenz ziemlich gut.
Super.
Würde ich mal sagen.
Super.
Aber sicherlich auch jetzt nicht so günstig.
Nee, genau. Also nur der Vollständigkeit halber. Genau. So, jetzt kommen wir noch am Ende. Wir haben es bald geschafft. Einmal zur Selbstmedikation. Ja, wir haben ja schon kurz Lachs angesprochen. Was haben wir denn im Lachs-Tabier?
Wir haben dort die Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Wobei, ganz kurz, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Lachs ist was, was mir ein bisschen die letzte Zeit versaut wurde, was ich eigentlich gegessen habe, aber das ganze Mikroplastik und Antibiotika in der Lachszüchtung und so.
Ja.
Also es gibt auch anderen Fisch, der auch Omega-3 hat. Omega-3 kann man auch substituieren.
Eben, wir wollten euch nur ein plastisches Beispiel geben.
Auf jeden Fall. Wobei, da gibt's auch immer neuere Studien. Da redet bitte auf jeden Fall mit euren Ärzten wegen kardiovaskulärer Risiken und so. Ist Omega-3 auch so ein bisschen immer gerade bei Studien so ein Auf und Ab, finde ich, wenn man da so ein bisschen dabei bleibt. Also besprecht es auf jeden Fall mit dem Arzt und belest euch, besprecht es in der Apotheke. Genau, aber es gibt EPA und DHA als Omega-3-Fettsäuren und die senken die Triglyceridsynthese.
Ja.
Weiterhin machen die auch eine Thrombozytenaggregationshemmung.
Ui, das ist ja spannend.
Ja.
Genau, und dadurch haben wir eine verminderte Thromboxan-A2-Bildung. Ja. Und dann haben wir auch noch ein paar Nebenwirkungen. Sollte eher nach dem Essen.
Genau, wegen der GIT-Probleme. Und eben durch diese Thrombozytenaggregationshemmung gibt es auch eine erhöhte Blutungsgefahr. Also da sollte man definitiv, vor allem wenn man da vielleicht schon ASS nimmt oder weiß nicht was, dann sollte man auf jeden Fall nochmal mit dem Arzt Rücksprache halten.
Genau. Oder ihr lasst euch in der Apotheke beraten, weil die kennen ja meistens auch eure Dauermedikation. Und wie gesagt, meinte Tabea schon, aber es gibt natürlich auch vegane Quellen dafür.
Ne? Es gibt auch, wir hatten eine Ärztin in der Apotheke, die wollte immer veganes Omega-3 haben. Da musste man dann immer sie ein bisschen gucken.
Genau. Was spannend ist, also de novo synthetisiert können Omega-3-Fettsäuren nur von Pflanzen. Also deswegen sind auch Seefische reich an Omega-3-Fettsäuren, weil sie sich von Phytoplankton und Algen ernähren.
Ja, smart, Leute, Algen, esst Algen. Na, Sushi kann man schon machen.
Spirulina, ja.
Ja,
gut. Egal.
Dann gibt es noch ein anderes Präparat, eine Pflanze. Und zwar, die ist dafür eigentlich nicht zugelassen, aber sie wirkt cholagog, also gallensekretionsfördernd und senkt LDL. Nämlich welche Pflanze?
Die Artischockenblätter.
Genau, also die Artischocke.
Ja. Aber bitte nicht bei Gallensteinen einsetzen.
Genau. Ja.
Boah, ja, also... Ich habe letztens mal ein paar Folgen von uns reingehört. Wir haben mal ab und an mal so eine Zusammenfassung gemacht. Fand ich eigentlich auch mal ganz gut. Haben wir einfach jetzt mal bei den anderen Folgen weggelassen.
Stimmt, haben wir?
Bitte? Ja, so eine, einfach nur gut. So eine kleine. Also wir haben einmal kurz über LDL, also Low-Density-Lipoprotein und HDL gesprochen, aber auch über das Gesamtcholesterin, Triglyceride und dann auch noch Lipoprotein A und Apolipoprotein. Dann haben wir uns die Risikoscores angeschaut.
Die verschiedenen Parameter, die hier reinzählen, Rauchen, Geschlecht, Alter, Blutdruck und Gesamtcholesterin. Und dann haben wir uns die Therapie angeschaut und darüber gesprochen, dass erstmal wichtig die Basistherapie, die Ernährungsumstellung ist und die Ballaststoffe, dass man damit schon sehr viel erreichen kann. Weiterhin dann so die größte Gruppe, die Statine, die HMG-CoA-Reduktase-Hemmer, sowohl die High- als auch die Low-Potency-Statine.
Genau, wo man eben besonders auf die Nebenwirkung von Myopathien achten sollte und auch auf Wechselwirkungen mit zum Beispiel CYP3A4-Hämmern wegen der Rhabdomyolyse, dass man das im Blick hat, gerade bei Verfärbung des Urins zum Beispiel, dass der Patient da aufmerksam ist. Dann haben wir aber auch über Resorptionshämmer gesprochen, wie zum Beispiel Ezetimib. Wo die Transaminasen in der Leber steigen, aber auch über Sachen mit wenig oder schlechter Evidenz und Verträglichkeit, wie zum Beispiel Anionaustauscher, Cholesteramin kennen viele aus der Apotheke, als aber auch Fibrate.
Genau, und zum Abschluss dann noch eben Antikörper, zum Beispiel Evolocumab, und da ging es eben um das PCSK9. Und da haben wir auch noch Inclisiran euch vorgestellt, Bempeduinsäure nicht unbedingt so zu empfehlen und Omega-3-Fettsäuren und Artischockenblätter.
Sehr gut, Tabea.
Ja, dann würde ich sagen, habt ihr heute hoffentlich viel gelernt.
Ja, wir auf jeden Fall schon. Also gut, wir haben es schon mal gelernt, aber ich finde es einfach spannend.
Ja, und dann?
Ja, hören wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao. Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert.
Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.